Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 206 vom Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die ursprüngliche Definition einer Diaspora bezeichnet das Leben von ethnischen, nationalen oder religiösen Gemeinschaften, die ihre ursprüngliche Heimat verlassen haben und nun als Minderheiten über verschiedene Regionen oder Länder verstreut in der Fremde leben. Das trifft es nicht ganz, nähert sich in gewisser Weise aber schon ein bisschen dem an, worauf wir in dieser Anmoderation unter anderem hinaus wollen. Denn Dasein von Fußballfans, die nicht am Herkunftsort ihres Lieblingsclubs ihren Lebensmittelpunkt haben. Zum Beispiel Sturmfans in Wien, von denen es mehr gibt, als man glauben möchte. Insbesondere die Wiener Journalistenbubble ist geradezu unterwandert von Schwarzen im Exil. Vom ORF-Fernsehen über Servus TV, den Standard, Laola 1.at, die Radios Ö1 und Ö3 bis hin zur Stadtzeitung Falter zieht sich diese Sturm-Diaspora. Beim letztgenannten Medium klingeln wir für diese Ausgabe vom Black FM, um einen Vertreter dieser Personengruppe zu besuchen. In der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt trifft Jürgen Pucher einen alten Bekannten, einen Sturm-12-Veteranen, heutigen Stadtleben-Redakteur beim Falter und neuerdings Bestseller-Autor mit seinem Reiseroman Ohne Kalaschnikow schlaf ich schlecht. Sein Name ist Lukas Matzinger und er ist unser Gast in dieser neuesten Ausgabe von Almost Famous Sturmfans und Volume 206 von
Black FM.
Ob remote von zu Hause im Studio in Graz oder unterwegs zwischen Irden in Klagenfurt, Dortmund oder Wien, Woche für Woche geben wir unser Bestes, um euch Black FM in feiner Qualität in die Podcast-Apps zu liefern. Wir freuen uns sehr, dass im Gegenzug so viele von euch immer wieder ein paar Euros für uns übrig haben. Mit dieser Unterstützung helft ihr tatkräftig dabei mit, unseren Podcast weiterhin zu ermöglichen und ihn zudem Paywall und werbefrei zu halten. Für jene von euch da draußen, die uns vielleicht zum ersten Mal hören bzw. noch nie gespendet haben, aber es gerne einmal machen würden, ihr findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch gerne eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen oder Ähnliches geben kannst. Herzlichen Dank für deinen Support. Ja, und bevor es mit dieser Ausgabe von Almost Famous Sturmfans weitergeht, bin ich heute derjenige, der euch ein paar Shoutouts vortragen darf. Die U13 der Schwarzen gewinnt das Pfingstturnier der Burgenlandakademie gegen Austria Wien, die SV Ried, die Illes-Akademie aus Schomberdey, Kirei, den FC Gjör und Ferencvaros Budapest setzen sich die Burschen mit 2 Unentschieden und 4 Siegen durch. Eine beeindruckende Zusatzinformation, die Sturm U13 erhielt im gesamten Turnier kein einziges Gegentor. Die Bundesliga gab diese Woche unter dem Titel Umfangreiches Maßnahmenpaket für den heimischen Spitzenfußball eine Reihe von Neuerungen für die kommende Saison bekannt. Dazu zählen mehr Transparenz und Verbesserungen beim VAR, ein neuer Rahmenspielplan, der besser auf das internationale Programm abgestimmt ist, neue Lizenzbestimmungen für die Heimstadien der zweiten Liga und das Multiballsystem wird nun auch in der zweithöchsten Spielklasse eingeführt. Wer Details dazu schmökern möchte, kann das gerne auf Bundesliga.at tun. Und Sturm hat seinen Plan für die Vorbereitung auf die kommende Saison veröffentlicht. Wie bekannt ist der Trainingsstart in Messendorf am 15. Juni und es folgen in der Vorbereitung eine Reihe von Testspielen und das Trainingslager vom 28. Juni bis 3. Juli in Irdning, wo wir natürlich wieder einen Tag vor Ort sein werden. Soweit schon fixiert ist der Testspielplan auf SKSturm.at ersichtlich. Am 21. und 22. Juli geht es dann erstmals ans Eingemachte. Da steht nämlich das erste Champions League Quali-Spiel auf dem Programm. Ja, nun genug der Nachrichten und wir gehen in medias res. Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnist auf 90minuten.at. Jürgen Bucher hat Lukas Matzinger im Falterbüro in Wien zum Gespräch getroffen. Mein Name ist Michael Belitz und ich wünsche euch viel Freude beim Hören.
Lieber Lukas, herzlich willkommen bei Black FM. Schön, dass wir heute Zeit für ein Gespräch gefunden haben.
Vielen Dank für die Einladung. Große Ehre, hier zu sein.
Große Ehre, warum?
Naja, es heißt nur almost famous und ich glaube, das trifft es ja sehr gut in meinem Fall, almost. Aber ist natürlich da in einer sehr prominenten Reihe zu stehen und über Sturm Graz reden zu können, was soll man sagen? Ist einfach eine Freude.
Wir beginnen aber trotzdem mit dem Buchprojekt, das die Ursache dafür ist, dass du gerade gemeinsam mit Olivia Wimmer Land auf Land ab durch alle Medien gereicht wirst. Es heißt, ohne Kalaschnikow schlafe ich schlecht. Für die zwei oder drei Menschen, die noch nicht wissen, worum es da geht, kannst du die kurz ins Bild setzen?
Meine Freundin und ich sind mit dem alten VW-Bus 11 Monate lang von Wien bis China und zurückgefahren und haben ein Reisebuch nach Hause gebracht. Es spielt in Iran, Pakistan, China, Tadschikistan, Kirgistan etc. Haben da auf 304 Seiten dieses Abenteuer geschildert, diese Begegnungen, diese wunderlichen Dinge, die wir da erlebt haben und ja, ist sozusagen eine Weltreise für Menschen, die gar nicht so gern verreisen. Die können sich das Buch kaufen um 25,70.
Man merkt, du hast das schon ein paar Mal geübt. In den Zeitraum dieser Reise fehlt ein relativ wesentliches Ereignis der jüngeren Clubgeschichte des SK Sturm, nämlich das Double 2024. Du beschreibst im Buch, wie du diesen Titel in einem Café im Iran mit schlechter Internetverbindung miterlebt hast. Während das Spiel lief, kam die Meldung, dass der iranische Präsident Ibrahim Raisi mit dem Hubschrauber abgestürzt und verstorben ist. Der war nur mittelmäßig beliebt in der iranischen Bevölkerung und es kam zu spontanen Jubelszenen auf der Straße. Einer jubelt im Café über den Titel in Graz, die anderen auf der Straße wegen eines toten Politikers. Wie absurd war bitte diese Szenerie?
Das klingt jetzt irre, wenn ich es so höre und eigentlich wäre ich nicht dabei gewesen, würde ich es gar nicht so glauben. Aber es war wirklich genau so, unser erster Tag im Iran. Man musste sich um alles Mögliche kümmern, SIM-Karte, Visum, Versicherung etc. Mich hat nur interessiert, wo gibt es ein halbwegs gutes Internet? Und dann in dieser Bar hat es halbwegs funktioniert, die haben alles so eingerichtet, damit ich das schauen kann. Das Internet ist dann aber immer schwächer geworden. Ich war dann angewiesen auf Live-Ticker statt Live-Video aus dem Stadion. Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt, letzte Runde. Und dann ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo Wüttrich zweite Halbzeit das 1-0 schießt, köpft, passiert dieser Jubel draußen in den Straßen. Und ich dachte, okay, jetzt fangst du zum Spinnen an, jetzt wird es zum Nachhausefahren. Das hat dir nicht gut getan. Aber es war dann wirklich eben genau so, Ibrahim Raisi ist da mit dem Hubschrauber abgestürzt, weil er in Aserbaidschan irgendeinen Staudamm eingeweiht hat und dann sehr neblig war. Und die Menschen haben gejubelt. Und das war auch der Grund, warum das Internet so schlecht war, weil das solche Regime dann, wenn sowas ist, gern das Internet drosseln, damit sich keiner versammelt oder äußert oder noch Schlimmeres. Und das war dann wirklich irre, diese zeitliche diese Abfolge. Und dann war es wirklich so, dass ja ich bin dann mit Menschen mir in den Armen gelegen, die mussten sich natürlich denken, ich bin irre, weil ich den Meistertitel auch so feiere wie sie, dieses epochale Ereignis in ihren Augen. Aber es war dann ein vergnüglicher Abend. Es war der erste Abend im Iran, deswegen haben wir noch nicht genau sozusagen Hausbrauch gewusst und haben uns noch nicht getraut, den Alkohol, der uns angeboten wurde, zur Feier des Tages anzunehmen. Aber es war dann trotzdem ein schöner Abend mit allem Möglichen zum Essen. Sie haben auch sehr großes Verständnis gehabt dann für meine Freude. Und es war ein wirklich skurriler, aber unvergesslicher Abend. Und irgendwie die Trauer, dass ich dann jetzt persönlich dabei sein konnte, war dann auch irgendwie weg, weil ich so weit weg war und irgendwie trotzdem mit Sturm Graz verbunden. Das war schon eine besondere Sache, die ich wahrscheinlich nicht vergessen werde.
Du hast deine journalistische Laufbahn als FH-Journalismusstudent in Graz unter anderem bei einem Medium begonnen, das sich Sturm12.at nannte und eine Plattform von Sturmfans für Sturmfans war. Die war damals recht beliebt bei den Fans. Was fällt dir noch ein, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Ah, das war wunderschön. Das war eben mitten im Studium, da kamen solche irren Menschen wie Clemens Tietzer, Michael Belitz und Jürgen Bucher.
Markus Zottler.
Markus Zottler zu uns und haben und wollten Nachwuchs rekrutieren für diese Webseiten, die irgendwie sturmaffin sind und auch journalistische Ambitionen haben. Und ich habe mich dann beworben war dann relativ schnell Teil und dann irgendwie das ist immer so ein Zyklus gewesen. Die Älteren sind dann ins Jobleben eingestiegen und dann haben wir irgendwie unser Jahrgang, unsere Generation sozusagen die Chefredaktion übernommen. Das Erste, was mir natürlich einfällt aus dieser Zeit, ist die Reise nach Island. Da haben wir Spenden gesammelt in der Leserschaft, die Gott sei Dank sehr großzügig und uns sehr verbunden waren, damit ich nach Reykjavik fliegen konnte zu Sturm gegen Breiðablik. Ein glorreicher Moment, Darko Milanić war Trainer, ich glaube auswärts unentschieden und zu Hause dann verloren. Ein sportlich äußerst trostlos, aber so war es natürlich schon ganz interessant, mit der Mannschaft mitzufliegen und Island im Sommer zu sehen, wo die Sonne nicht untergeht. Das war natürlich etwas, ja, wie ich gesagt habe, Mama, ich fliege jetzt nach Island und sie so, warum? Und ich, ja, naja, Sturm spielt dort und ich muss einen Live-Ticker drüber schreiben, weil irgendwie der ORF keine Fernsehbilder hat und deswegen muss jeder das lesen, was da passiert. Das war schon eine geile Zeit.
Da muss man jetzt dazu sagen, dass du besonders für die Live-Ticker sehr, sehr berühmt geworden bist im Sturmumfeld.
Ja, ich bin die, sagen wir mal, nicht so besonders faktisch angegangen, also die Tore sind schon vorgekommen, aber ich habe das auch eher als Unterhaltungsformat gesehen und ein bisschen lustig versucht darzustellen, diese Ticker. Aber insgesamt, das waren ja, wir haben da alle Formate gemacht und das war einfach extrem lehrreich, lehrreicher als so ein Studiensemester sein könnte, wenn du jede Woche ein Interview machst, eine Reportage, ein Vorbericht, ein Live-Ticker oder eine Audiogeschichte. Da macht man natürlich sehr viel Fehler, aber wird schon immer besser und wir konnten da uns austoben, hatten sehr vernünftige Redigatoren dort, so wie dich. Und das war natürlich schon eine unglaublich wertvolle Übung.
Ich habe da den Wortlaut deiner Bewerbung damals. Wenn du erlaubst, zitiere ich einen Absatz draus.
Das ist so peinlich, aber hau raus, ja.
Wenn nicht, kann ich es auch verklausulieren.
Komm, zitiere, es ist egal, ist verjährt.
Also, den Teil, den ich gerne sagen möchte, um überzuleiten, ist, wenngleich ich zwar befürchte, hast du geschrieben, dass erstens während der Semester neben allen Pflichtprojekten nicht allzu viel Zeit bleibt, um Geschichten für Sturm 12 zu verfassen und zweitens, dass die Qualität meiner Schreibe für eine Veröffentlichung auf eurer Seite nicht ausreichend ist, kann ich dieses Angebot einfach nicht ausschlagen.
Ja.
Inzwischen bist du ja mehr oder weniger weltberühmt in Österreich. Wieso warst du damals so zurückhaltend? Koketterie oder nicht überzeugt? Oder was war der Grund?
Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich bin ein bescheidener obersteirischer Bursch, der für den Sturm 12 damals sowas war wie, ich weiß auch nicht, die New York Times oder so. Das war eine große Nummer. Und ich habe gerade das Studium begonnen und ich habe mir gedacht, wer weiß, was ich überhaupt kann oder ob das in irgendeiner Weise schon in Richtung druckfähig geht, was weiß man. Ich glaube, das war schon ehrliche Bescheidenheit und das ist erst viel später gekommen, dass ich mich für den Geilsten gehalten habe.
Ist das jetzt so?
Na, geh Spaß. Hör auf. Aber natürlich, es sind jetzt seitdem fast 15 Jahre vergangen, 14 Jahre, jede Woche Schreibübung, also ich glaube, man merkt es an dieser E-Mail, die ein bisschen holprig formuliert ist, würde ich heute auch noch machen, dass sie da natürlich schon viel dran hat.
Sie ist vielleicht, wenn man deine jetzigen Sachen liest, ist sie eventuell holprig, aber es weist schon ein bisschen auf den Stil hin, der sie dann entwickelt hat, würde ich mal sagen.
Sehr formal und distanziert, würde ich sagen, aber ja, ich habe da sicher lang geschliffen an diesen Sätzen.
Wenn du jetzt von da weg, wo wir jetzt gerade kurz skizziert haben, wie das damals war, deinen Weg beschreiben würdest bis ins Jetzt, wie würdest du den beschreiben? Wie hat sich das alles entwickelt?
Also im Prinzip, mein Lebenslauf ist ein sehr kurzer. Ich habe das Studium an der FH Journalismus beendet, 2015. Das letzte Semester in dem Studium ist vielleicht heute noch, ein dreimonatiges Pflichtpraktikum bei irgendeinem Medium oder irgendeiner PR-Agentur oder so. Und das habe ich mit viel Mühe beim Falter gekriegt, Wiener Wochenzeitung. War dann im Frühjahr 2025 sozusagen 3 Monate hier im Haus im Falter und habe mich sehr angestrengt, sehr bemüht, habe sogar so Geschirrspüler eingeräumt und so Sachen. habe auch gute Geschichten geschrieben. So, dann früher wieder zurück nach Graz, Bachelorprüfung. Und dann hat in dem Sommer jemand hier beim Falter gekündigt, im Stadtleben-Ressort. Und dann habe ich wieder so ein ähnliches E-Mail geschrieben an den Armin Turner, den Faltergründer. Und der hat dann gesagt, was, jetzt nehmen wir mal so einen ganz jungen, ihren Steirer. Und seit September 2015 bin ich im Prinzip hier beim Falter, war dann später Ressortleiter. Dann nach 9 Jahren beim Falter habe ich irgendwie gesagt, jetzt wäre es einmal nicht schlecht, so ein bisschen Auszeit, ein Jahr. Ich würde gerne mit dem VW-Bus durch die Welt fahren. Zuerst habe ich gesagt, glaube ich, 9 Monate. Dann habe ich gesagt, ich brauche doch ein Jahr. Und dann waren es, glaube ich, 1,5 Jahre. Genau, und dann ist dieses Buch entstanden. Jetzt bin ich wieder da. Beim Falter nicht mehr als Ressortleiter, sondern eher als, ich wollte es irgendwie nicht mehr, dass sie so viel Zeit für Administratives, Planung und mit Autoren abstimmen und so weiter verschwenden, sondern dass ich mehr schreiben kann. Und bin äußerst glücklich. Und ja, das mit dem Buch funktioniert auch ganz gut. Insofern, wenn mir das vor 10 Jahren wer gesagt hätte, hätte ich es, glaube ich, mit Handküssen genommen.
Vermisst du es, dass du in deinem jetzigen beruflichen Alltag nie mehr über Sturm berichten kannst, oder ist da die Rolle des ich bin der Fan und schreibe über andere Dinge eh lieber?
Ich glaube tatsächlich, mir ist das viel lieber. Ich hätte da irgendwie ein komisches Gefühl drüber, jetzt so richtig ganz objektiv und distanziert, wie es sich gehört für einen Falter, über Sturm Graz zu berichten, als jemand, der dann doch für diesen Verein irgendwie privat ein großes Herz hat und sehr laut singt und so weiter und sich dem sehr verbunden fühlt. Ich glaube, ich würde mich da wirklich, wenn es einmal irgendwas wäre, für befangen erklären. Und ich bin extrem froh, dass ich einfach in die Kurven gehen kann, wenn es einmal in Wien spielen oder manchmal in Graz. Und sozusagen das mit der völlig 100% subjektiven, aufgeheizten Fansicht alles sehen kann und nicht mit irgendeinem analytischen und überkritischen und irgendwie einerseits, andererseits Stimme im Kopf.
Stichwort Fan, der sehr laut singt, denn Buch eignet sich sehr gut dazu, Passagen draus zu zitieren. Deshalb mache ich das jetzt noch ein paar Mal und jetzt fange ich an. Man wählt als 7-Jähriger ein Lieblingsteam mit den irrigen Kriterien eines 7-Jährigen, steht da zum Beispiel, und hat dann bis zum Tod etwas zum Grämen.
Ja.
Welche irrigen Kriterien waren deine? Wie bist du zum Sturmfan geworden?
Ja gut, also das, was da stimmt, was da steht, das unterschreibe ich nach wie vor zu 100%. Wer sagt, ich bin aus dem und dem Grund Fan von dem Verein und das irgendwie rational begründen will, den halte ich für einen Scharlatan. Gut, wie war es bei mir? Ich war 8 Jahre. Das sind, glaube ich, 3 Faktoren. Das eine ist, ich bin ein Steirer. Zwar nur 300 Meter weg von der oberösterreichischen Grenze, aber das macht so einen riesengroßen Unterschied. Bei uns im Dorf ist alles Sturm Graz. Im nächsten Dorf in Oberösterreich schaut die Sache schon ganz anders aus. Zweitens würde ich sagen, es gibt irgendwie zwei Arten von Söhnen. Die einen sind die Schlimmen, die dann zu Fleiß nicht den Verein vom Papa unterstützen. Mein Papa ist Riesensturmfan seit immer. Mein großer Bruder Rapid Wien. Naja, gut. Ich war der Brave, habe mich natürlich dem gefügt, Sturm Graz. Und das wahrscheinlich Entscheidende ist, ich bin 1990er Jahrgang, das heißt, ich war im Jahr 1998. Und ich glaube, als 8-Jähriger ist Fußball nie wieder schöner, als wie wenn man 8-9 Jahre alt ist. Und da war halt Sturm in dieser himmlischen Phase. Das heißt, da hat es kaum einen Weg dran vorbeigegeben. Dann immer wieder ab 8-9 Jahren hat Sturm, ich glaube, das machen sie eigentlich nur immer, Trainingslager in Steinach-Irtning. Das ist unweit von uns, da sind wir dann immer hingefahren. Sie haben gegen irgendwelche Einstall-Auswahlen 7-0 gewonnen, dann Autogramme gegeben. Dann gelegentlich ins Stadion gefahren, dann war die Sache eigentlich schon planiert.
Kurzer Hinweis in eigener Sache, wir fahren natürlich auch dieses Jahr wieder nach Irtning, Trainingslager von Sturm. Machen wir seit zwei, drei Jahren oder was. Du hast es angesprochen, die...
In meiner Kindheit, das möchte ich nur sagen, war in Irtning auch Real Madrid und so weiter zu Gast. Mit Ronaldo, Figo und Beckham und so weiter, die dann auch dort in der Disco fortgegangen sind. War immer durchaus ein großes Bahö um diese Trainingslager in Irtning.
Ja, jetzt ist eher Sturm und ukrainische Mannschaften und so.
Ja,
die Testspiele sind nicht so glorreich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, Real Madrid macht die Trainingslager jetzt eher in fußballerischen Wachstumsmärkten, weiß ich jetzt
was
aber
nicht. Was genau. Nicht ist.
Naja, ich glaube, nein, ist ausgeschöpft.
Wetter ist auch manchmal bescheiden. Letztes Jahr zum Beispiel hat es, glaube ich, 5 Grad gehabt oder so im Juni.
Muss du man aufpassen, die, ja, wenn man mit dem Radl fährt.
Ja, da kannst du den Tormann ausrichten. Du bist 1990 geboren, wie du gerade gesagt hast, und die OSIM-Ära war quasi in deiner Volksschulzeit.
Ja.
Wie hat sich das für dich damals angefühlt? Wie hast du diese Ära wahrgenommen als 8- bis 10-Jähriger sozusagen?
Schau, natürlich, wie man das als 8- bis 10-Jähriger halt sieht, das ist das Selbstverständlichste der Welt. Es war für mich völlig klar, dass das dass Sturm Graz in dieser Liga ist. Ich habe das nicht mitgemacht davor. Diese Dürrezeiten und so weiter. Ich habe Fußball wahrgenommen und Sturm Graz war das schönste und beste und geilste Ensemble, das es gegeben hat in Österreich und Umgebung. Und natürlich habe ich diese Spieler verehrt mit 8, 9, 10 Jahren. Markus Schopp, ich habe auch so blonde, lange Haare gehabt wie er. Über Vastic brauchen wir sowieso nicht diskutieren. Osim, diese Aura, die hat er für mich bis heute, da ändert sich überhaupt nichts dran. Das ist dieser erste Eindruck, den ich von damals gehabt habe, der hält nach wie vor. Und das war natürlich damals ein einziger Erfolgsrausch sozusagen, die Champions League-Spiele. Ich habe mich irgendwie damals schon als Teil davon gefühlt, ohne dass jetzt Sturm Graz irgendwie gewusst hätte, dass es mich gibt oder so, aber für mich war das klar, das sind wir und wir sind so erfolgreich. Ich habe dann auch bald einmal gelernt, dass die Sache auch anders ausgehen kann und dass nicht immer Champions League angesagt ist und dass nicht immer die teuren Legionäre möglich sind.
Hast du aus der Zeit Stadionerinnerungen? Warst du im Stadion auch manchmal?
Selten, wir sind doch relativ weit weg von Graz, aber ich erinnere mich natürlich, so wie wahrscheinlich jeder, ans erste Mal Stadion. Ich habe das jetzt vorher, weil ich ein gewissenhafter Mensch bin, recherchiert, wann genau das war. Es war im Mai 2000 ein Grazer Derby. In der Saison ist Sturm nicht Meister geworden, hätten sie aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch werden können. Tirol ist dann geworden. Und Sturm gewinnt 4-2 bei Sonnenschein. Und ich weiß noch, wie, ich meine, jetzt ist das das Normalste der Welt, aber wie bei der Aufstellung von GRK, das halt 3/4 vom Stadion immer als Nachnamen Arschloch geschrien haben. Und ich so, Mama, das können sie nicht machen. Aber mich hat das so überwältigt, das erste Mal Stadion, man kennt das, diese Lautstärke, diese Atmosphäre. Und dann gewinnen sie 4-2. Igor, Arschloch Bamic, schießt 2 Tore für den GRK. Das war, was soll ich sagen, da war ich beseelt beim Heimfahren.
Du hast schon ein paar Spieler aufgezählt. Hast du einen Lieblingsspieler aus der Zeit von Sturm?
Ach ja, ich meine, jeder, der jetzt nicht Vastic sagt, liegt wahrscheinlich. Für uns war
Ivo. Ich würde nicht Vastic sagen.
Ja, für die Kinder war Ivo einfach mit seiner Art, wie er sich bewegt hat. Du hast immer gewusst, in jeder Millisekunde, das ist jetzt Vastic am Ball. Was der kreiert hat, was der im Fuß drin gehabt hat, war einfach sagenhaft. Aus persönlicher zweiter Hero eben dann Markus Schopp, aus sehr oberflächlichen genannten Gründen.
Du hast vorher in diesem Eingangszitat geht es auch ums Grämen. Wenn du vom Grämen schreibst, wie viel musst du dich grämen mit Sturm? Was grämt dich im Fußball am meisten?
Ja, ich meine, es ist schon ein bisschen so, ich habe da lange drüber nachgedacht und insgesamt habe ich den Eindruck, als Fußballfan ist der, wenn du jetzt nicht gerade Fan bist von einer Mannschaft, die 9 von 10 Mal Meister wird, ist schon eigentlich die negativen Gefühle überwiegen, meiner Meinung nach. Dieses Hinzittern vor einer Partie, oh, der ist verletzt, oh, der Spieler verlässt uns, ist natürlich viel schlimmer, als das schön ist, wenn ein Spieler zu uns kommt. Ich habe mich noch nie so über einen Zugang gefreut, wie ich einen Abgang betrauert habe. Oder dieses, du fieberst ja Wochen und Monate lang hin, ob das vielleicht was werden könnte mit dem Titel. Und dann kriegst du ihn, das ist dann eine äußerst schöne Nacht und schöne Meisterfeier und so weiter. Aber ich finde, das wiegt nicht ganz auf, diese Sorgen, die man sich ständig macht, wie irgendwie so um ein Kind oder so, das man hat. Das man auch manchmal stolz macht, aber eigentlich macht man sich die meiste Zeit Sorgen. Und das Gefühl habe ich, es ist so eine Abhängigkeit, die ich habe, die ich mir eigentlich nicht ausgesucht habe. Und ja, das ist halt immer in meinem Hinterkopf, ob jetzt mein Kitaschwili sein Knie eh noch alles passt und so weiter. Das heißt, das grämt mich natürlich ein bisschen. Und ich meine, also die letzten Jahre waren natürlich wiederum einziger Erfolgsrausch. In den letzten 4 Jahren, glaube ich, 2-mal Zweiter, 2-mal Erster. Aber ich bin mir natürlich bewusst dessen, dass es nicht so weitergeht, dass wir auch in wahrscheinlich gar nicht so ferner Zukunft wieder unseren guten alten 4. Platz mehr einnehmen werden. Und ja, und dann fährst du irgendwie am Wochenende noch keine Ahnung, zu irgendeinem Auswärtsspiel, spielst Nui Nui dort und denkst, warum eigentlich das Ganze? Das heißt, ja, es gibt immer viel, über das man sich da ärgern kann, aber man hat eh keine Wahl.
Es folgt ein Buchzitat. Sturm Graz ist österreichischer Fußballmeister und ich sitze 3200 Kilometer entfernt im iranischen Transitort Joy.
Ich glaube, Khoi.
Khoi. Wir beide teilen den Umstand, dass wir normalerweise zwar nicht 3200, aber doch 200 Kilometer von der Heimat unseres Lieblingsclubs entfernt leben. Wie ist für dich Sturmfan in Wien?
Ja, gar nicht so leicht. Ich gehe zwar manchmal mit dieser Sturm Graz Jacken durch die Stadt, aber das bringt dann schon immer Blicke ein. Ich gehe natürlich immer hin, oder zu 95% hin, wenn sie in Wien spielen. Ich versuche so oft, ich kann nach Graz zu fahren. Aber es ist gar nicht mehr so leicht, da jetzt Karten zu kriegen, als jemand, der kein Abo hat, weil er eben nicht in Graz wohnt. Tue ich mir manchmal schon schwer, dass ich für die Nordkurven nur Karten kriege für interessante Spiele. Danke an alle, die zuhören und mich immer wieder mit Kurvenkarten versorgen. Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Und davon abgesehen, in Wien, naja, ich muss schon sagen, was man heuer zum Beispiel, heuer habe ich ein Gefühl gehabt, das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Da hat, also ich habe irgendwie in mir gespürt, dass das mit Sturm Meister eigentlich nichts wird. Und dann hat Rapid in der vorletzten Runde gegen Lask gespielt und war zur Halbzeit vorn. Und da hat es so ausgeschaut, kurz für einen Moment, als ob das sein könnte, dass Rapid Meister wird. Und, oder in der vorvorletzten Runde, ist ja egal. Und das hat mir so weh da. Es ist fast schlimmer für mich, also es ist nicht so schlimm für mich, dass Sturm nicht Meister wird, aber die Vorstellung, dass Rapid jetzt Meister wird und ich mir das ein Jahr lang anhören muss da in Wien von meinen Kollegen und so weiter und dass die dann alle mit so einem Stolz herumlaufen, das hat mir irrsinnig weh da. Insofern ist man natürlich ein wenig der Außenseiter in Wien, aber ist ja insgesamt auch nicht die schlechteste Position.
Das sehe ich auch so, das Thema Identität ist für und bei Fußballfans ein sehr präsentes Thema. Ein letztes Buchzitat noch, dann höre ich damit auf. Ich spüre nun die Fäden, die mich über die Welt mit diesem Verein verbinden, hast du geschrieben, nachdem der Titel im Iran fixiert war, sozusagen. Ja. Egal wo, egal wann, bin ich mit diesem Netz gewoben. Was bedeutet diese Verwobenheit für dich? Was meinst du mit dem Zitat?
Ja, das ist schon, das ist was, das kann man selber nicht ganz erklären, aber das sind eben schon diese unsichtbaren Fäden, die habe ich überall gespielt auf dieser Reise. Wenn Sturm gespielt hat, wenn ich dann Bilder davon gesehen habe, von diesem Stadion, wo ich schon so oft war, wenn man dann die Fans filmt, wo ich selber auch schon so oft drin gestanden bin, man spürt einfach diese tiefe Verbundenheit. Das hat was am ehesten so was Familiäres, würde ich sagen. So ein familiärer Bezug ist das gefühlt. Das trifft dann immer zu, wenn man im Stadion ist, egal wo, zu Hause, auswärts, international, national. Sobald man in diesem Fanblock drinsteht, ist es so eine totale so eine Heimat, so eine Familie kommen gefühlt. Da fühlt man sich immer aufgehoben. Und das ist natürlich was Besonderes, das sich über jetzt bei mir fast 30 Jahre entwickelt hat. Das hätte natürlich genauso gut auf irgendeinen anderen Verein fallen können. Also ich bin froh, dass Sturm ist, weil der Verein ist ziemlich cool, objektiv betrachtet. Und ich glaube, ja, jeder kennt das von uns, der irgendwie schon mal auf Reisen war, wenn Sturm gespielt hat und sich in den Wecker gestellt hat um 3 in der Nacht. Und dann hat Sturm 0-1 verloren. Man hat einfach keine Wahl, weil man hat diese Verbundenheit. Man ist ja mal irgendwie was schuldig. Und ich kann es nicht besser erklären, aber das ist einfach ein starker Bann, der nie sich ändern wird, vermutlich.
Das mit dem Kurvengefühl kann ich gut nachvollziehen. Es ist so eine Art Selbstverständnis, oder? Wenn man geht komplett da rein, es ist ein Selbstverständnis und man, es ist so quasi, als wäre man genau da jetzt, wo man in dem Moment sein muss, ja. Und so gehört es auch, oder?
100%. Das ist immer, aber irgendwie an dem Tag irgendwas scheiße war oder so. Sobald ich da drinstehe, ist eigentlich alles so, wie es immer sein soll, so wie es immer war. Und die Gesänge sind die gleichen, die Fahnen sind die gleichen, viele Gesichter sind die gleichen. Das ist schon was Schönes, so ein kleiner, so ein Mini, sehr lauter allerdings, aber ein kleiner Hafen.
Kommen wir zum SK Sturm im Hier und im Jetzt. Die abgelaufene Saison, wie war die für dich? Bist du zufrieden?
Schau, die Saison war im Prinzip so, wie sie zu erwarten war. Sturm Graz hat im Vergleich zur Saison davor Spieler abgegeben wie Jalkouier, Wüttrich und Horvath. Oder wenn ich dann das Jahr davor nehme, 2024, Biereth und Brass und so weiter. Das waren natürlich absolute Fußballerische und auch von der Persönlichkeit her Anführer und Leader und Macher. Und die haben wir einfach nicht adäquat ersetzt. Ich sage mal so, mein Geschichtelehrer von mir hat angesichts einer, der war schon ein bisschen älter, der hat nicht so viel Political Correctness in sich gehabt, und der hat angesichts einer Klassenkollegin, die sitzen geblieben ist, gesagt, in ein Stamperl geht halt kein Liter. Weil sie ist bei der Nachprüfung geflogen, und er hat gesagt, ja, in ein Stamperl geht halt kein Liter. Und irgendwie in dem Kader geht halt auch kein Meistertitel rein. Deswegen ist der zweite Platz, den muss man nehmen. Es ist auch der Trainerwechsel in der Zwischenzeit, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert aus meiner Sicht. Überhaupt ist dieses Trainerwechseln, ich weiß nicht, wenn jetzt nicht die halbere Kabine sagt, der Trainer ist ein Idiot mit dem Kimmernärmer, oder wenn jetzt nicht jetzt Kind sieht, dass in dem Kader viel mehr drin steckt, als er jetzt gerade präsentiert, dann ist das Trainerwechseln eigentlich oft nicht so wirklich effektiv. Und beides war meines Wissens nach nicht so bei dem Samuel Ingolić. Und deswegen hat sich jetzt auch nicht rasend viel verändert, weder in Ergebnissen noch in Spielattraktivität, sage ich mal.
Aber es hat sich schon was verändert, weil es war zu dem Zeitpunkt, wo Säumel dann entlassen wurde, auf die Art und Weise, wie er entlassen wurde, finde ich zum Beispiel katastrophal, aber das ist ein anderes Thema. Es war die Stimmung rund um den Verein insgesamt sehr schlecht. Mhm. Man hat es aber dann, ob das jetzt wegen Ingolić war oder nicht, weiß ich nicht, aber man hat es geschafft, im Jänner, Februar, März dann wieder einen besseren Drive und eine bessere Stimmung reinzukriegen. Was glaubst du, war da der Grund? War das nicht der Trainer? War das was anderes?
Du bist da näher dran als ich. Es hat da diesen kleinen Beef Samuel Barendsen gegeben. Was da jetzt wirklich war, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass dieser Ingolić eine tolle Ausstrahlung hat, dass die Mannschaft auch an den glaubt und dass er die auch sozusagen gut führt. Was da um den Verein herum ist, da bin ich zu weit weg, um das jetzt in irgendeiner Weise vernünftig beurteilen zu können.
Wir haben den Ingolić schon angesprochen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist wahrscheinlich ein cooler Typ. Ich traue mir ehrlich gesagt noch kein Urteil zu, weil es zu früh ist. Ja. Ich glaube, dass die nächste Saison ist, wo man ihn messen dran muss. Aber was hast du für einen Eindruck von ihm? Glaubst du, dass das einer werden kann, der ein Langzeitsturmtrainer wird, von dem, wie du ihn jetzt gespürst sozusagen? Oder?
Das halte ich für möglich. Ich sehe jetzt nicht wahnsinnig viel, das dagegen spricht. Ich bin auch der Meinung, er arbeitet eben Kader angemessen. Ich glaube schon, dass der mit einem anderen Kader einen anderen Fußball spielen lassen würde und dann irgendwie mehr Attraktivität, die der Sturmfan auch immer haben will, auf den Platz bringen würde. Mein Gefühl ist grundsätzlich das. Die österreichische Bundesliga ist seit einigen Jahren ja eher unansehnlich. Der Fußball, der da praktiziert wird von den meisten, ist so das Spiel des Gegners zerstören, den Gegner stressen, extrem viel Knäuel im Mittelfeld, extrem viel Kampf, die ganze Zeit Einwürfe, ganz wenig eigentlich Netto-Spielzeit. Das ist so ein extrem dichter, aggressiver Zweikampf-Fußball. Und weil wir jetzt nicht das Spielermaterial haben, diese in weiten Teilen diese Genies, die da irgendwie was anderes drumherum machen können, um diese Art, fügen wir uns auch dieser Art von Fußball. Deswegen schaut es so aus, wie es ausschaut momentan. Ich glaube, man wird den Ingolić ja am nächsten Jahr messen können, aber auch daran, was der Kader hergibt, nämlich insbesondere nach vorne. Diese Spieler, die an den letzten Pass spielen oder die dann auch im Sturm sind, die sind einfach wichtig. Ich weiß nicht, ohne die wird er auch nichts machen können.
Ich wollte gerade dorthin, also jetzt, dass Sturm einen Stürmer braucht, das ist, glaube ich, Allgemeinwissen, das jeder sich, der einmal hingeschaut hat. Ja. Was braucht dieser Kader, weil du sagst, in der Stamperl geht kein Liter. Meinst du damit den Kader, der einfach nicht mehr hergeben hat? Was braucht dieser Kader noch für die nächste Saison, um besser zu sein als der letzte?
Also, ich bin einmal extrem glücklich über diese Verpflichtung von Jalen Mitchell, weil der hat Qualitäten, die hat kein anderer. Das ist ein extrem harter Verteidiger. Der ist kopfballstark, der kann Einwürfe, die aus vorher besprochenen Gründen in der österreichischen Bundesliga sehr, sehr wichtig sind, aber nicht nur in Österreich. Ansonsten, hinten sind wir relativ dicht. Es braucht noch vorn, ich meine, der Horvath hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis er das war. Aber der hat dann einfach so viel Einfluss gehabt auf unser Spiel mit 2-3 Aktionen im Spiel. Wenn das alles am Kitteischwilli hängen bleibt, ist das, ich meine, ich bin jetzt kein Taktikexperte, bitte alle Taktikexperten jetzt könnt ihr euch einen Kaffee holen, geschnürt. Ist es, glaube ich, auch relativ leicht, dann irgendwann zu verteidigen für die Gegner, wenn man weiß, okay, die haben einen Kitaschwili und wenn der nichts machen kann, dann ist es vorbei bei denen. Aber da hat es in die starken Saisonen gegeben, an Jalkuje, an Horvath, die irgendeine Magie am Fuß gehabt haben und die solche offensiv-kreativ-Momente erzeugt haben. Und da brauchen wir unbedingt was. Aber wir haben leider einen extrem großen Kader. Wir haben 8 Stürmer, davon ja 4, wo man weiß, die werden höchstwahrscheinlich nie wieder ein Sturmdressin haben in einem Match. Also ich möchte nicht unbedingt mit dem Parenzen tauschen. Es ist nicht leicht, die ganze Nummer.
Ja, es ist auch so, dass man, was man so hört, bevor nicht was losgeworden wurde, wird ja auch nichts mehr geholt jetzt. Zu denen, die schon geholt wurden, du hast Jalen Mitchell angesprochen, da muss ich die möglicherweise enttäuschen. Wir munkeln ja gern bei uns im Podcast und man munkelt, dass der verpflichtet wurde, um lukrativer weiterverkauft zu werden. Also man hat die Option gezogen bei Feyenoord, um ihn gewinnbringend weiter zu veräußern. Das ist halt eine wirtschaftliche Notwendigkeit möglicherweise. Aber was sonst gekommen ist, Simon Seidel, Jürgen Heil, Peter Petrovic als Innenverteidiger. Ersatzgoalie haben wir noch angeholt von Hartberg, Amar Helac. Wie siehst du die Transfers? Unterschreibst du die?
Ich habe also den Eindruck, dass der Schicker war halt ein bisschen, wie sagt man so, ein Perlentaucher, ein Goldsucher. Der hat halt irgendwelche sehr viel so Aktien gekauft, die dann in sehr, sehr vielen Fällen aufgegangen sind bei ihm aus allen möglichen Ländern. Der Barentzen hat offenbar durchaus einen Gaumen für Hausmannskost. Koller, Seidel, Heil, da weiß man halt, was man kriegt. Der hat auch nicht die Möglichkeiten, um jetzt in irgendwelche Wundertüten zu investieren. Da weiß er ganz genau, was er kriegt, dass die ab dem ersten Spieltag mit der österreichischen Bundesliga umgehen können. Und für so einen Spieler wie Jürgen Heil bin ich einfach so ein großer Anhänger. Die Mentalität, sein Einsatz, seine Unverblümtheit, seine Aggressivität, das werden wir brauchen in der Liga, die wir haben. Und grundsätzlich, das muss ich auch noch sagen, das ist mir in den letzten Jahren ein bisschen missfallen, da hat es ein wenig diesen Trend gegeben zur Kurzzeitleihe. Ich sage jetzt nur 3 Namen, Jarosch, Jalkuje und Oermann. Die waren jetzt alle 3 super, aber wir haben die jetzt nicht für ein halbes Jahr ausgeliehen, weil uns irgendeiner mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist, sondern einfach, weil es geil waren, damit wir mit denen im Europacup ordentlich glänzen können. Aber was jetzt Sturm so langfristig wirklich davon hat, von diesen Kurzzeitleihen, wenn so ein Zauberer für ein halbes Jahr da kommt, da bin ich mir eigentlich unsicher. Und ich habe auch nicht so die starken Identifikationsmomente zu solche extrem Kurzzeitleiharbeiter, die kämen daher, gewinnen einen Titel mit Sturm, freuen sie und sind wieder weg. Das ist für mich schon schwierig. Ich verstehe, dass die fußballerisch extrem viel bringen und dass man Jalkuje niemals unter keinen Umständen irgendwie anders gekriegt hätten als so. Aber da ist mit so einem Jürgen Heil natürlich schon eine andere Seele drinnen und mit der man sich verbinden kann irgendwie. Das ist was ich sehr gern mag.
Glaubst du, dass so Leute wie Simon Seidel oder auch der Mama Geschwili, der jetzt schon ein bisschen länger da ist, glaubst du, dass die so Horvath, Jalkuje Fußstapfen irgendwie bedienen können mit der Zeit?
Also Jalkuje sicher nicht, der ist über alle anderen, der ist wirklich gesegnet. Ich hoffe, der macht noch einen ganz großen Weg. Er wird jetzt immer weiter verliehen, nur, aber der kann Sachen, die können nicht viel. Horvath schon, weil der hat sich auch sehr lange eingearbeitet in das, dass er eigentlich dann so ein Unterschiedsspieler geworden ist. Das war er eine Zeit lang überhaupt nicht. Warum nicht? Ich meine, wenn man das immer so genau wüsste, dann würde nicht jeder Sportdirektor der Welt jedes Jahr 1, 2, 3 Fehltransfers tätigen. Aber möglich ist allemal, klar.
Ist es, du hast das schon angesprochen vorher mit dem aggressiven Stressfußball. Ist es aber aus deiner Sicht schon dringend notwendig, dass man eine spielerische Note wieder in den Fußball einbringt? Auch hinsichtlich der Konkurrenzfähigkeit von Sturm, die er abgenommen hat in den letzten Jahren. Mhm. Und meiner Meinung nach unter anderem auch deshalb, weil man zu wenig Leute hat, die einen Unterschied machen können am Feld und deswegen auch zu wenig Überraschungsmoment für den Gegner hat. Also notwendig wäre schon, oder? Dass man da irgendwie Leute finden, die da reinwachsen.
Ja, 100%. Aber ich glaube, fast jeder Verein auf der ganzen Welt hat einen spielstarken, kreativen, einfallsreichen, pressingresistenten, jungen Zehner notwendig. Aber natürlich brauchen wir das umso mehr. Wir müssen diesen Kampffußball irgendwie damit wieder überwinden, mit spielerischer Klasse. weil, ich meine, schön und gut diese Freistil-Ring-Einlagen, aber man hat es ja jetzt international gesehen, dass die österreichische Bundesliga in den letzten Jahren eigentlich schon an Konkurrenzfähigkeit verloren hat, was da Rapid oder Sturm auch aufgeführt haben. Das war jetzt nicht unbedingt sonderlich erquickend. Insofern, ja, ich hoffe, dass dieser Schwerathletenfußball oder Leichtathletenfußball sie bald wieder ein wenig ins Gegenteil dreht, weil schön zum Ausschauen ist nicht so ein Spiel Sturm Hartberg oder im unteren Playoff nur weniger schön anzuschauen, diese Art von Fußball.
Jürgen Heil ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, weil das ist schon ein fast 30-jähriger gestandener Bundesligaspieler, den wir nicht mehr um große Summen weiterverkaufen werden, aber grundsätzlich positioniert sich ja Sturm in der Einkaufspolitik so, dass man Leute holt, à la Ruska zum Beispiel, wo man sich erwartet, dass man den nach ein paar Saisonen mit viel Kohle mehr weiterverkaufen kann. Zukünftig will man auch die Arbeit am eigenen Nachwuchs forcieren, um da mehr rauszuholen. Findest du, dass das eine Positionierung ist mit diesen zwei Schienen, die Sturm gut steht? Oder was glaubst du, wo müssen wir den Fokus drauf legen als Verein wie Sturm mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen und so weiter?
Ja, der Barentzen hat jetzt eben nur aus meiner Sicht diese dritte Schiene aufgemacht, die Hausmannskost, die gute, wo man eben schon ganz genau weiß, wie der Schweinsboden schmecken wird. Aber natürlich ergibt es Sinn, natürlich ist das für den Verein ein Segen, wenn man so einen Höhlund oder so aus dem Hut zaubert und der explodiert dann so. Oder all die anderen Spieler, die der Schicker so teuer verkaufen konnte. Das ist klar, dass das eine Schiene sein muss, aber es kann nicht die einzige sein, weil wenn diese netten Talente dann nicht aufgehen, dann schauen wir durch die Finger. Was den Nachwuchs angeht, da bin ich unbedingt dafür, dass wir den in keiner Weise vernachlässigen dürfen. Es ist einfach so ein Hödel, da geht doch an jeden das Herz auf und dem verzeiht man auch mehr. Und das ist auch wichtig für einen Spieler, dass man ihm was verzeiht und dass er weiß, er kriegt nächstes Mal wieder die gleiche Chance. Diese Eigenbauspieler haben schon noch unabhängig von dem, was sie am Feld tun, schon einfach nur eine andere Qualität, indem sie Leute an den Verein binden, indem sie mehr Vertrauen genießen und indem sie sich einfach entfalten können, besser als irgendein Supertalent, das von irgendwo hergeholt wird. Und das zahlt dann schon wieder ein. Ich glaube, der Höhl kann sich zum Beispiel wunderbar entwickeln. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich habe relativ wenig Einblick in diese Nachwuchsarbeit, in die Akademien und so weiter. Aber wenn ich mir teilweise anschaue, die letzten zwei Jahre, was da an Sturm-Eigengewächsen oder überhaupt an österreichischen Eigengewächsen so bei Sturm gespielt hat, war das natürlich schon wirklich drastisch wenig.
Der Christian Werschütz, der vor kurzem bei uns zu Gast war, hat gesagt, er vermisst Lokalkolorit beim aktuellen SK Sturm. Kannst du mit der Aussage was anfangen?
Ja, Ottmar Kitaschwili und Didi Chatta zum Beispiel. Nein, schau, ich verstehe, was er meint, aus eben genannten Gründen. Es ist schon so, dass dieser junge Steirer einfach einen anderen Bonus hat und eine andere Wirkung hat einfach auf dem Fan und dass man den einfach sehr gerne am Spielfeld sieht, auch wenn er jetzt nicht die beste Leistung zeigt. Das ist einfach so, da kann man nur so, ich weiß nicht, so weltoffen sein und so den ganzen Transfermarkt der Welt im Blick haben und die besten Talente aus der Elfenbeinküste holen oder so. Das wird einfach niemand abstreiten können, dass der junge Steirer irgendwie einen anderen Kredit hat und eine andere Möglichkeit vorfindet. Und insofern, ja, es ist schon ein bisschen, also ich liebe den Jan-Goran Stankovic und den Otto Akitaschwili, das ist eh klar, aber natürlich ist das merkwürdig, wenn bei Sturm Graz überhaupt kein Österreicher mehr spielt. Das ist natürlich irgendwie, ja, ist glaube ich auch nicht das Ziel von irgendjemandem.
Kommt das Lokalkolorit nur vom Pass oder ist das auch eine Frage, ob der aus der Akademie kommt und von mir aus Bosnien, Serbe oder Ungar ist?
Selbstverständlich, Sturm hat eine große Tradition und eine super Erfahrung mit Spielern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Immer her damit, die gehören zu Sturm wie nur was. Und natürlich aus der Akademie. Ich weiß eben nicht, wie es da ausschaut. Da gibt es dann jedes Jahr so ein Megatalent, aus dem dann wieder was wird oder nichts wird. Oder der dann erst wieder zur Austria wechselt oder sonst wohin. Aber ich glaube, die wissen auch ungefähr dort, was dann, wie es zum Arbeiten haben. Und ja, es ist einfach zu hoffen, dass die dann auch die Chancen kriegen, sie zu zeigen in der ersten Mannschaft, das dann down halt, wenn es nicht so gut läuft, wenn jetzt der Bierreth und der Brass und diese ganzen Typen da stehen, wird das nie passieren. In der abgelaufenen Saison, wo es einige Verletzungen gegeben hat, wo es jetzt nicht so das Feuerwerk war, haben diese Typen wie wie Hödel und so weiter viel mehr Zeit kriegt und ich glaube, jeder ist froh drüber.
Der Christian Werschütz hat auch gesagt, dass er mit Frauenfußball nichts anfangen kann. Wie siehst du so eine Aussage?
Schau, also das ist seine Privatsache, das ist, wenn er so sieht, dann ist so. Ich sag's dir ehrlich, warum schaue ich Fußball? Aus zwei Gründen. Entweder, weil mein Herz an einem der zwei Teams hängt, das da gerade spielt. Das ist in meinem Fall, jetzt sagen wir Sturm Graz und Liverpool, die Spiele schaue ich mir jede Woche an. Das ist fix, das hat diesen Grund. Oder warum schaue ich mir Fußball an? Weil ich vielleicht sehen will, wo sozusagen das High-End ist, wo der Sport gerade im besten Fall steht. Keine Ahnung, Paris gegen Bayern. Das schaust du an, du hast beide Vereine leidenschaftlich und denkst dann einfach nur, Alter, wie gut spielen die eigentlich? Das macht eine Freude, das anzuschauen. Und ich glaube, ich spreche jetzt für mich, vielleicht auch für manche andere, dass das beim Frauenfußball, wenn ich mir das im Fernsehen anschaue, natürlich ist mein Auge geübt an einem ganz anderen Tempo und an einer ganz anderen Intensität und so weiter und ist im ersten Moment ein bisschen sozusagen unterwältigend, nicht, dass das ein Wort wäre, aber egal. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich das erst richtig begonnen zu genießen, wie viel da eigentlich Fußball gespielt wird, wie wenig da Zeit geschunden wird, wie wenig da Leute am Boden, Damen am Boden herumliegen, wie wenig das nur so Eckball- und Einwurf-Orgien gibt. Das ist wiederum sehr schön und ich würde mich freuen, wenn die Sturmdamen öfter im Fernsehen wären, dann könnt ihr auch so richtig mit Herz nur das anschauen.
Wenn wir jetzt zu Sturm im Speziellen nochmal kommen für die kommende Saison. Ein bisschen haben wir noch Fußballpause, außer man gibt sich die Trump-WM in Übersee. Aber Ende Juli geht es mit der Champions League Quali wieder los. Was erwartest du dir von der nächsten Saison der Schwarzen?
Wird extrem stark davon abhängen, von den Transferfenstern noch, was bis dorthin sie da tun wird, wenn sie jetzt im Kader nicht wahnsinnig viel verändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Wird sie auch am Platz nicht wahnsinnig viel ändern im Vergleich zur vergangenen Saison. Ich finde generell, in der Champions League haben wir eher sowieso nichts verloren. Ich brauche das nicht, Sturm in der Champions League. Ich weiß nicht, wozu eigentlich. Ich meine, es bringt viel Cash, aber da ist sportlich einfach nichts zum Holen für uns. Wir sind in der Europa League wesentlich besser aufgekommen. Und ansonsten, ich meine, die österreichische Bundesliga ist so extrem schwer vorherzusehen. Wer hätte es mit dem LASK irgendwann irgendwie gerochen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wenn du mich jetzt so fragst, wenn ich jetzt ein Geld am Tisch legen müsste, würde ich sagen, ich erwarte, dass Sturm Vizemeister wird.
So. Hinter wem?
Wenn ich jetzt ein Geld am Tisch legen müsste, würde ich sagen, ich erwarte, dass Red Bull Salzburg wieder mein Meister wird.
Letzte Frage zum Schluss. Wenn du für deinen Verein, den du irrlichternd als Siebenjähriger ausgewählt hast, um dich zu grämen und alles das, einen Wunsch frei hättest, was wäre der?
Im Großen und Ganzen, das klingt jetzt ziemlich dumm, eigentlich will ich, dass er so bleibt, wie er ist. Und das meine ich im besten Sinn. Ich will, dass der Verein mitgliederbestimmt bleibt. Ich will, dass der Verein, dass die Eintrittskarten billig bleiben im Stadion. Gut, das Stadion könnte eine Spur größer sein und moderner und so weiter, aber ich will, dass dieser Verein weiß, wo er herkommt. Ich will, dass dieser Verein nicht irgendwie ins Träumen aufhängt. Und ich brauche keine Brasilianer und ich brauche keine Champions League. Ich hätte gern Sturm Graz als festen, sich seiner Wurzeln und Traditionen bewussten Verein, der seinen Mitgliedern in Graz und in der Steiermark und so weiter dient, denen er Freude macht. Und ich hoffe nicht, dass er größenwahnsinnig wird, ich hoffe nicht, dass er sich verzwergt, ich hoffe, dass er genauso bleibt, wie er ist, dass er weiß, dass das seine Stärken sind und dass die Fans dann auch die Ruhe bewahren, wenn es nur mal ein vierter oder fünfter Platz wird.
Danke für deine Zeit.
Das war Almost Famous Sturmfans mit Lukas Matzinger und zugleich Volume 206 vom Black FM. Herzlichen Dank nochmal an unseren Gast für seine Zeit und dieses Gespräch. Danke auch wie immer an dieser Stelle an die Podcast-Profis von der Sport für die Produktion dieser Sendung. Es ist gerade Bundesliga-frei, was aber nicht heißt, dass wir hier bei Black FM einen Lenz haben. Wir schnaufen zwar nach dieser Ausgabe ein paar Tage durch, aber danach geht es munter weiter mit Themen wie Merchandising, Ticketing und Fanservice bei Sturm. Bald heißt es auch wieder alles in Irdning, wo wir natürlich auch unsere schon traditionelle Exkursion in die Obersteiermark vorhaben. Und das ein oder andere mehr haben wir für die Sommermonate auch schon für euch in der Pipeline. Bleibt gespannt und uns gewogen. Wir gehen jetzt also in eine einwöchige Black FM Pause, lassen den WM-Auftakt über uns ergehen und melden uns in Kalenderwoche 25 in alter Frische wieder zurück. Bis dahin schicken wir euch zusammen mit dieser Volume 206 die Erinnerung an das Motto, das für alle von uns auch in der Bundesliga-freien Zeit gilt, nämlich alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.